Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Im Haus des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München haben 20 Menschen gelebt, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter der Geschichte.
Willkommen zu unserer 5. Folge der Stolpersteine, die wir in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 verlegen werden. Und zwar am 25.11.2024, abends um 18 Uhr, werden wir dort zusammenkommen und an die Menschen denken, die hier gelebt haben. Bei mir im Studio sind wieder Terry Swartzberg, hallo.
Grüß Gott.
Und Andreas Häusler.
Guten Tag.
Der 25.11. ist nicht ganz willkürlich gewählt, denn das war der Tag, an dem Menschen in Kaunas ermordet wurden. Wer aus unserem Haus war denn da dabei, Terry?
Babette Sommer und ihre Tochter Sophie, Frieda Hamburger und Else Wolfsheimer. Die waren die vier, die da ermordet worden sind.
Kaunas ist ein Wort, das mir persönlich noch nie untergekommen ist. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt. Was ist da passiert?
Kaunas ist vielleicht der traurigste Tag in der Geschichte von München. An diesem Tag wurden 998 Münchner Juden, die Zahlen gehen ein kleines bisschen auseinander, ermordet. Durch Waffengewalt natürlich. Es gab kein KZ, sie wurden einfach erschossen von Karl Jäger und seinen SS-Leuten. Und nach 4 bis 5 Tagen absolut entbehrungsreicher, absolut schrecklicher Transport von München über Łódź und Riga nach Kaunas. Aber da kann Andreas Häusler sehr viel mehr erzählen.
Wie ist das passiert? Also die Menschen haben hier gewohnt, zum Teil haben die alle noch hier gewohnt. Ich glaube, die waren zum Teil auch noch nach Milbertshofen umgezogen.
Die würden, meines Erachtens würden alle nach Milbertshofen abkommandiert. Er musste ein Barackenlager aufbauen und haben dort gewohnt, einige Wochen meistens oder so. Und dann am 20.11. würden sie in diese Eisenbahnwaggons mit Münchner Polizisten als Bewacher reingeschoben. Und Andreas, sofern wie ich weiß, wollten sie sie erst in Łódź umbringen und da gab es keinen Platz. Und was war die Geschichte?
Ja, die Geschichte ist eine lange Geschichte, hat auch eine Vorgeschichte, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Also Ziel dieses Transports war eigentlich Riga. Aber das Ghetto in Riga war überfüllt.
Ja. Ein Ghetto war ein Ziel
genau.
Ursprünglich.
Mhm. Und deswegen hat man diesen Zug kurzerhand umgeleitet nach Kaunas. Kaunas ist eine der größten Städte in Litauen, war auch mal im 19. Jahrhundert die Hauptstadt von Litauen, ist also auf der Landkarte durchaus markant. Warum Kaunas, warum Riga, warum all diese Städte im Osten? Weil man sein verbrecherisches Tun natürlich nicht hier in der Heimat vor den Augen der Menschen so sichtbar machen wollte. Deswegen hat man die Jüdinnen und Juden in den Osten transportiert und sie dort ihrem Schicksal überlassen bzw. sie dort umgebracht. Und Terry hatte schon gesagt, das waren SS-Einsatzgruppen, die dort tätig waren unter dem Kommandeur Karl Jäger. Es waren aber nicht nur SS-Leute, sondern es waren auch ukrainische Hilfswillige, die sich an diesen Taten beteiligt haben in Kaunas.
Auch Litauer, dachte ich auch.
Damit ich dieses Bild mal bekomme, das sind 1000 Menschen in einem Zug, mehr als 1000 mit den Bewachern.
Richtig.
Das geht nicht spurlos an den Orten vorbei, wo die durchfahren. Das kriegen viele Menschen mit.
Bestimmt.
Also, so ist es.
Also, sind die erschossen worden oder was ist da passiert?
Also, dieser Zug mit knapp 1000 Münchner Jüdinnen und Juden, darunter auch sehr, sehr viele Kinder, kommt am 23. November in Kaunas an. Nicht direkt in Kaunas, sondern der Zug wird umgeleitet in ein Fort 9. Es gibt alte zaristische Befestigungsanlagen rund um diese Stadt. Und eines dieser Forts mit der Nummer 9, dort werden diese Menschen untergebracht in den unterirdischen Verliesen, die dort eingerichtet wurden unter dem Zarentum und werden dort 2 Tage quasi festgehalten und am 25. dann rausgeholt aus den Verliesen und mit anderen Jüdinnen und Juden aus Frankfurt und Berlin, das sind knapp über 3000 Menschen, an diesem Tag an eine Grube geführt und mit Maschinengewehren erschossen. Und ja, dann vergraben. Das ist der Sachverhalt, wie er sich quasi dem Juristen, dem Ermittler, dem Historiker darstellt. Das Leid, die Verzweiflung, das Entsetzen, das sich dahinter verbirgt, die Kaltblütigkeit, die Gefühlskälte, das sind Dinge, die man eigentlich nur erschließen kann, aber die man sich nicht vorstellen kann.
Genau, also einfach mal zu schießen auf Kinder, da muss in doch schon ganz schön was kaputt sein im Kopf.
Ja, und auch im Kopf und im Herzen.
Ja.
Deswegen sage ich immer, es sagt sich leicht der Holocaust Shoah. Aber im Grunde genommen gab es tausende Shoahs, tausende Holocauste, wenn man das ganz ernst nimmt, Millionen von Holocaust war für jeden Mensch, der da stand vor einem Maschinengewehr oder einem Gaskammer oder am Fluss, wo er reingetrieben werden würde oder Entbehrungsstab oder Selbstmord gemacht haben, war das der Holocaust, das Ende mit Schrecken, mit aller Demütigung, mit aller Schmerzen, Durst und Hunger. Deswegen, wie gesagt, es gab tausende solcher Kaunasses, tausende Mal wurden die Menschen zusammen gefärscht und ermordet auf irgendeine Art und Weise, tausendmal mit Brutalität.
Und von tausenden von Mördern.
Von tausenden mit hunderttausenden. Dazu muss ich sagen, ich habe einen persönlichen Bezug zu Kaunas. Knapp einen Monat zuvor, am 27. Oktober 1941, kamen die Litauern mit SS-Bewachung nach Slutsk, eine Kleinstadt damals in der Sowjetunion, jetzt in Belarus. Da wohnten 5000 Juden, unter anderem sehr viele Verwandte von mir, von meinem Großvater und seinen 13 Geschwistern, die nicht klug genug waren, nach Amerika oder tiefer in die Sowjetunion auszuwandern. Von den 14 Kindern und den 13 Geschwister meines Großvaters waren alle in Sicherheit, aber viele andere nicht. Und sie wurden am 27. Oktober 1941 gemordet. 69 Familienmitglieder von mir, die ich natürlich nie kennengelernt habe, deren Namen wir nur durch wahnsinnig lange Recherchen gefunden haben. Und sehr aufwendige Recherchen, es ist nicht ganz klar, es konnte noch mehr gewesen sein. 69 haben wir mit etwas Sicherheit, die jetzt rausgekriegt waren, mit uns verwandt. Cousin erste, zweiten, dritten Grades.
Das ist auch das, was dich antreibt für deine Erinnerungsarbeit hier in München?
Sehr viel, ja. Ich soll es eigentlich in Slutsk machen, aber Slutsk ist natürlich schwierig. Erstmal, es gibt Denkmäler jetzt für die ermordete Juden in Slutsk und die ermordete deutsche Juden, die nachkamen. Zwei Denkmäler gibt es schon von zufälligerweise entfernter Verwandter von mir. Haben es Familie Levin hat gemacht. Und das zweite Problem ist natürlich, dass Lukaschenko nicht unbedingt Stolperstein haben will. Manchmal sagt er ja, manchmal sagt er nein. Aber im Dritten muss ich sagen, dieses Schicksal jetzt von 69 Familien ist ein sehr großes Schicksal für mich, das zu umarmen, dahin zu kommen und dazu zu stehen. Ne? Dann trug ich mich noch ein bisschen davor, muss ich ganz ehrlich sein. Es ist sehr schwer für mich.
Ja.
Ich möchte vielleicht noch zwei Aspekte erwähnen, die wichtig sind zu wissen und von denen die wenigsten eigentlich Bescheid wissen. Das eine ist die Perfidie, mit denen diese Deportation aus München vorbereitet wurde. Es war nämlich nicht die Gestapo, die gesagt hat, wer auf diesen Transport gehen soll, sondern die Gestapo ist zur israelitischen Kultusgemeinde gegangen und hat gesagt, ihr müsst entscheiden,
nein,
wer deportiert wird. Ihr müsst uns diese Liste innerhalb von 5 Tagen übermitteln und ihr legt fest, wer deportiert wird. Und das ist natürlich eine perfide Haltung, die für die Betroffenen selbst, sowohl für die Liste anlegen müssen, als auch für die, die auf dieser Liste dann ihre Namen wiederfinden, ganz fürchterlich gewesen sein muss. Das ist das eine.
Ja, und das ist, also mir versteckt es ja wirklich gerade die Sprache. Also es ist,
aber das war nicht unüblich, Andreas. Ich meine, das ist genau in Warschau und überall.
Nach welchen Kriterien kann man da entscheiden? Das geht ja gar nicht. Also wir haben ja eben gehört, da waren viele Kinder dabei. Also nach welchen Kriterien wählt man die Leute aus?
Das wissen
besonders Gläubige oder zufällig mein Nachbar? Oder wie man es macht, macht man es verkehrt, weil jemand anderen schließt man damit aus?
Ich bin da überfragt.
Der zweite Punkt, den ich noch erwähnen möchte, das wissen auch die wenigsten. Die Täter, diejenigen, die diese Mordaktion befohlen haben. Und auch diejenigen, die sie durchgeführt haben, die wussten sehr genau, was sie tun. Dass sie nämlich himmelschreiendes Unrecht begehen. Dass sie Mörder sind, Massenmörder. Und deswegen haben sie versucht, Ende 1944, als die Rote Armee näher gerückt ist, als die deutsche Wehrmacht sich zurückziehen musste, ihre Spuren auszulöschen oder zu verwischen, wie sie sagen. Und es wurden jüdische Arbeitskommandos verpflichtet, die toten Münchnerinnen und Münchner, Berlinerinnen und Berliner, Frankfurterinnen und Frankfurter exhumieren mussten in Kaunas.
Wer hat da wen verpflichtet?
Die SS hat jüdische Arbeitskommandos verpflichtet, diese sterblichen Überreste zu exhumieren und zu verbrennen und zu beseitigen. Also man wollte alle Spuren auslöschen. Man wusste, was man getan hat. Und man wusste, wenn es entdeckt wird, dass man dann auch zur Verantwortung gezogen wird.
Weiß man, was aus den Tätern geworden ist von Kaunas?
Ja. Erzähl, was aus Karl Jäger geworden ist.
Ja, Karl Jäger lebte einige Jahre unauffällig, unbescholten, wo genau weiß ich nicht, in Deutschland, hat ein bürgerliches Leben geführt und wurde dann im Zuge der juristischen Aufarbeitung, die auch erst eher schleppend in Gang kam, in der jungen Bundesrepublik entdeckt und angeklagt, in Untersuchungshaft genommen, es wurde gegen ihn ermittelt, ein Verfahren wurde vorbereitet und der mutige Karl Jäger hat sich dann in seiner Zelle das Leben genommen, weil er sich seiner Verantwortung nicht stellen wollte oder konnte.
Was ich es Genugtuung bisschen finde und so, dass er mindestens am Ende auch ein bisschen gelitten hat.
Es wäre schön gewesen, wenn man ihn hätte vor Gericht befragen können zu seiner Tat, was ihn bewegt hat, ob er Reue empfindet oder nicht.
Das weiß man nicht, ne?
Das weiß man nicht.
Ne? Also es war ihm bewusst, dass es für ihn auf jeden Fall mindestens im Gefängnis enden würde. Aber ob er Selbstmord begangen hat aus Reue oder aus Angst vor Strafe. Dem, was da kommt, Angst vor der Strafe, das wird man leider nicht mehr rausfinden, ja.
Deswegen ist es mir eine Verpflichtung, sei es mit den Stolpersteinen dieses Jahr, sei es mit meiner anderen Organisation, Jews, JDWS, Jews Engage with Society, was am 25.11. zu machen, eine Gedenkveranstaltung. Vor ein paar Jahren im Neuen Gasteig habe ich meine brillante, kreative, junge Menschen, ich habe sehr viel um mich rum. Meistens fangen sie als Praktikanten bei mir an, Montessori Oberschule, St. Anne Gymnasium, viele anderen. Sie kommen mir nie weg, ich beschäftige sie nach wie vor, sogar wenn sie Studenten oder so werden. Und sie haben wunderschöne Raps, Stolpersteine Raps, Gedenkraps gemacht oder auch Videos oder Lieder, was weiß ich, alles geschrieben, Plakate, Gedichte. Wir haben sie aufgeführt vor 2 Jahren im Neuen Gasteig in Saal X. Das war ein sehr bewegender Abend. Dieses Jahr machen wir die Stolperstein-Verlegung mit euch zusammen hier, sehr bewegend. Für mich wäre der 25.11. soll eigentlich der Gedenktag in München. Von da haben wir sehr viele Münchner verloren. Und da fing es ganz an, natürlich mit dem 9. November und mit dem 27. Januar. Aber in München war der 25.11. der schwerste Tag in der Geschichte von München, würde ich behaupten.
Und wie du schon richtig gesagt hast, genau deshalb verlegen wir an diesem Tag die Stolpersteine auch für
Elsa Wolfsheimer, Frieda Hamburger, Babette Sommer und Sophie Sommer.
Für 4 Menschen, die hier gelebt haben, wer die waren, das hören wir gleich nochmal in den Kurzbiografien. Für heute verabschieden wir uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Andreas Häusler.
Terry Swartzberg, vielen Dank.
Und Brigitte Strauß.
Babette Sommer und ihre Tochter Sophie haben vergeblich darauf gewartet, dass sie von ihrem Mann und Vater Isaac Sommer nach Amsterdam nachgeholt werden. Er war 1938 dorthin geflohen, wohl um ein neues Leben für die kleine Familie aufzubauen. Babette war 43 und Sophie 18 Jahre alt, als sie in Kaunas umgebracht wurden. Frieda Hamburger war eine Kleinrentnerin. Sie war erst Ende Juli in die Herzog-Wilhelm-Straße 5 gezogen. 3 Monate später wurde sie aufgefordert, sich bereit zu machen für einen Arbeitseinsatz im Osten. Auch sie wurde am 20. November 1941 nach Kaunas deportiert, wo sie am 25. November ermordet wurde. Sie wurde 58 Jahre alt. Else Wolfsheimer lebte mit ihrem Mann Otto und dem gemeinsamen Sohn Hans-Heinz in der Herzog-Wilhelm-Straße 5, wo ihr Mann Teilhaber an einem Geschäft für Kurz- und Strumpfwaren war. Den beiden Männern gelang 1939 die Emigration nach Großbritannien. Else bemühte sich vergeblich um Emigration nach Kuba. Auch sie wurde am 20. November 1941 mit 997 anderen Juden aus München nach Kaunas deportiert, wo sie 5 Tage später ermordet wurde. Sie wurde 44 Jahre alt.
Das war Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Eine Produktion des MKR in Kooperation mit der Initiative Stolpersteine für München e.V.